Zum Beispiel hat er irgendwann zu mir und meinem Bruder gesagt, das, was ihr in der Schule lernt, das wird euch im Leben nicht richtig erfolgreich machen. Mhm. Und es ist meistens auch nicht das Studium oder die Ausbildung, sondern es sind andere Dinge. Ihr müsst von erfolgreichen Menschen lernen. Und er hat angefangen, uns Seminare mit zu finanzieren.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider. Sein Schulleiter hat meinem heutigen Gast bei der Abi-Verleihung einen Satz mitgegeben, den ich so auch noch nicht gehört habe. Er hat gesagt, ich zitiere mal frei, Schule war nichts für dich, du bist ein Macher. Jetzt kommt für dich der leichte Teil des Lebens. Und man muss sagen, dieser Schulleiter hat recht gehabt. Gut anderthalb Jahrzehnte nach diesem Abitur und nach dieser Aussage konnte sich mein Gast, obwohl er weder eine Ausbildung noch ein Studium gemacht hatte, ins Privatleben zurückziehen. Inzwischen ist er da wieder rausgekommen und ist wieder unternehmerisch tätig geworden, natürlich mit Erfolg. Aber er konnte sich damals zurückziehen, weil er, kann man sagen, mit gut 33 Jahren genügend Geld verdient hatte. Mehr noch, dieses Geld reichte und dadurch ist er in Hamburg einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden, um den Bundesliga-Handball in Hamburg vor dem auszuretten. Das hat er nämlich auch getan. Darüber wollen wir sprechen, aber vor allen Dingen wollen wir darüber sprechen, über eine Karriere, die so unvorstellbar ist, dass man da viele Fragen so hat, wie man es schafft, innerhalb von 15 Jahren eigentlich so viel Geld verdient zu haben, ohne eine Ausbildung, ohne ein Studium, ohne anscheinend besonders gut in der Schule zu sein, dass man sagt, das reicht. Ich freue mich sehr auf diese sehr ungewöhnliche Geschichte von Philipp J. Müller. Das J steht für?
Jürgen.
Für Jürgen. Mein Vater heißt auch Jürgen. Also Philipp, du musst mal erzählen, die Schulzeit für dich, wo bist du zur Schule gegangen?
Ich bin am Wolfgang-Borchert-Gymnasium in Halstenbek zur Schule gegangen.
Okay, und das war so eine, das ist ja ganz interessant, in diesem Podcast sind viele erfolgreiche Menschen, die von ihrer Schulzeit so berichten, als ob sie besser nicht diese Schulzeit erlebt hätten. War das bei dir auch so?
Nee, das kann ich nicht sagen. Ich bin nicht ungerne zur Schule gegangen. Okay. Ich habe aber über die Jahre gemerkt, dass die Fächer, die in der Schule angeboten werden, mich im Gros nicht wirklich interessieren. Mhm. Und so bin ich irgendwann zu dem Ergebnis gekommen, ich möchte beruflich gern was machen, was gar nichts mit Schule zu tun hat. Und wenn man in den 90er Jahren Abitur macht, dann mit den Eltern drüber spricht, dann erzählen die einem, also wenn du erfolgreich werden willst, Medizin oder Jura.
Genau.
Ja, so bin ich bei Jura gelandet, was ich tatsächlich auch studiert habe, scheinfrei bis zum Examen. Mhm. Und dann
habe ich. Was heißt scheinfrei? Du hast nie einen Schein gemacht?
Nee, ich hatte alle Scheine fertig.
Ach so, okay.
Um Examen zu machen.
Ja.
War gerade dabei, mich beim Repetitor anzumelden, machte meine Praktikas und stellte fest, Beruf bildet Persönlichkeit. Mhm. Und als Jurist hat man viel mit Streit, mit Zeugen, mit Gerichten, mit Staatsanwaltschaft, möglicherweise auch mit Unwahrheiten zu tun. Und dann habe ich mich tatsächlich exmatrikuliert.
Wie wird es noch gebraucht? 2 Jahre?
Naja, also ungefähr ein Jahr Repetitor und okay. Dann Examen. Also
okay, krass.
Ich hatte den Freischuss. Oh, witzigerweise, gute Freunde von mir sind heute bei Taylor Wessing Top-Partner. Mhm. Aber ich habe damals einen anderen Weg eingeschlagen.
Was haben die Eltern dann gesagt? Junge, du bist verrückt.
Also mein Papa ist vom Regen in die Traufe gekommen. Mhm. Ich war der Erste, der Abitur gemacht hat. Und dann schmeißt man, bevor man einen Abschluss hat, hin. Mhm. Das ist natürlich völlig unverständlich. Und wenn ich heute an meine Jungs denke, und die würden mir sagen, Papa, ich bin jetzt ein Jahr vorm Examen und jetzt höre ich auf. Ich glaube, alle Eltern würden gleich reagieren. Zieh das Ding durch, mal gucken, was du danach machst.
Du hast es nicht getan, der Schulleiter damals. Ich stelle mir vor, ich habe so eine ähnliche Situation erlebt bei der Abi-Feier, dass mich mein Deutschlehrer damals zur Seite nahm und sagte, lieber Lars, ich gebe Ihnen nur einen Tipp für Ihr weiteres Leben, machen Sie bitte nichts beruflich mit der deutschen Sprache. So, das ist noch was anderes, weil der hat das offensichtlich erkannt. Was hat der in dir erkannt, dass er sagt, die Schulzeit war nichts für dich, aber jetzt geht's zur Sache.
Naja, er wusste, dass ich schon zu der Zeit hochklassig Handball gespielt habe, mhm. Regionalliga als Jugendlicher. Er kannte meine Eltern durch einen Zufall, weil wir tatsächlich mal das Bauunternehmen meiner Eltern hatte für meinen Schulleiter gearbeitet oder Direktor. Und dadurch wusste er, dass ich schon mit 13 in der Firma meiner Eltern im Büro saß und schon angefangen habe, unternehmerisch und buchhalterisch und auch betriebswirtschaftlich zu denken und zu lernen. Dann hat er natürlich auch gemerkt, dass es in der Schule ja immer im Jahrgang oder in der Klasse so Kinder gibt, die geben so ein bisschen die Richtung vor und andere werden geführt oder sind so ein bisschen die weiche Masse in Anführungsstrichen. Und er hat einfach mitbekommen, dass immer, wenn es um Projekte ging oder um den Abi-Streich, die Klassenfahrt oder... Dann habe ich meine Meinung gehabt, habe die vertreten und habe versucht, sie durchzusetzen. Und da hat er wohl erkannt, das könnte im Leben hilfreich sein.
Wenn du sagst, dein Vater hat ein eigenes Bauunternehmen gehabt, warum hat er dann gesagt, studier Jura? Warum hätte er ja sagen können, Junge, du übernimmst den Laden mal hier, also werd Ingenieur oder was auch immer. Da hätte es ja viele Möglichkeiten gegeben, zu studieren oder eine Ausbildung zu machen.
Ja, tatsächlich hatte ich zu der Zeit mit meinem Bruder das Gespräch mit meinem Vater gesucht, als wir so Jugendliche waren. Was wollen wir denn mal machen, Papa? Und dann hat Papa gesagt, der eine wird Bauingenieur, am besten über den Weg Maurer, Fachabitur, Studium. Und der andere wird Jurist, weil dann seid ihr als Team unschlagbar. Und den Weg sind wir eingeschlagen. Mein Bruder hat dann eine Ausbildung zum Maurer gemacht. Und ich habe angefangen, Jura zu studieren.
Das heißt, du hast dann aber auch dieses Konzept, ist damit, dass du Jura nicht zu Ende gemacht hast, zerbrochen.
Ja.
Ja. Du bist nie in die Firma des Vaters eingestiegen.
Ich habe nebenbei die Firma eine Zeit lang sogar als Inhaber fortgeführt. Aber mein Vater hat sehr große gesundheitliche Probleme gehabt und die Baubranche habe ich schnell erkannt. Fast so ein bisschen wie die Juristerei. Ne? Du baust irgendwo ein Haus hin und wenn der Kunde nicht bezahlt, dann holst du es nicht mal eben wieder ab.
Stimmt.
Oder sanierst ein Haus. Und ich habe den Stress natürlich bei meinen Eltern mitbekommen. Und bin dann halt in mein Hobbythema reingesprungen, weil ich mit 16 Jahren das Börsenmagazin eines Nachbarn geschenkt bekommen habe. Und meine Eltern waren auf dem Weg in die Insolvenz. Und ich habe das Gefühl gehabt in meinem Jugendzimmer, das löst die Probleme unserer Familie.
Und hast dann was gemacht? Weil hast dann an der Börse
dann hab ich gehandelt? Ich habe mit 16 Jahren, und das war die Grundlage auch für meine Unternehmen dann später, ich bin mit 16 Jahren Börsianer geworden. Hab das Geld, was ich gespart hatte, meine Eltern hatten so einen kleinen Bausparvertrag, eine kleine Rentenversicherung, hat ein bisschen was vom Kindergeld weggelegt. Ich hatte selber Konfirmation, Geburtstage, Weihnachten. Ich hatte so mehrere tausend D-Mark damals noch Startkapital. Und dann habe ich bis 22 bei meinen Eltern als Handlanger auf dem Bau gearbeitet. Also ich bin, als ich durfte, LKW gefahren, ich habe Steine geschleppt, ich habe Baustellen aufgeräumt und habe mir damit so über den Daumen 50.000 D-Mark als Startkapital von 16 bis ungefähr 20 produziert. Und das war natürlich die Grundlage, um dann an der Börse Schritte zu gehen.
Aber du hast dann mit 16 angefangen. Also ich stelle mir gerade vor, wenn meine Kinder jetzt kämen, sind davon gar nicht so weit entfernt und sagen würden, so Papa, du hast ja da für uns so eine schöne Rentenversicherung angelegt und so und einen Bausparvertrag, gib mir hier die Kohle. Wir spekulieren jetzt mit 16. Dann würde ich sagen, ganz genau, das macht ihr nicht. Und ihr geht jetzt schön weiter zur Schule. Und an der Börse könnt ihr spekulieren, wenn ihr, was ich, Mitte 20 seid oder wenn ihr euer eigenes Geld verdient.
Ja, das kann ich verstehen. Dadurch, dass ich bei meinen Eltern schon in der Firma mit 13 saß, dann mein Vater sehr schwer krank wurde und ich im Prinzip als noch nicht mal ganz Erwachsener ein Stück weit in die Rolle des Familienoberhauptes gerutscht bin, so wie ich es mal formulieren heute. Und mein Vater in der Firma halt gemerkt hat, ich kann tatsächlich selbst mit 16, 17 unternehmerische und vor allem Finanzentscheidungen besser treffen als er, weil er da wirklich sehr wenig Bildung hatte. Er war ein exzellenter Handwerker, aber kein Unternehmer und Kaufmann. Und dadurch, glaube ich, hat er gemerkt, mein Kind ist sich 100% sicher und ich lasse diesen Weg zu. Sicher außergewöhnlich, aber er hat auch noch ein paar andere sehr außergewöhnliche Dinge mit mir gemacht, die ich tatsächlich bis zu seinem Tod auch nicht zu 100% verstanden habe, obwohl ich mit ihm drüber geredet habe.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel hat er irgendwann zu mir und meinem Bruder gesagt, das, was ihr in der Schule lernt, das wird euch im Leben nicht richtig erfolgreich machen. Und es ist meistens auch nicht das Studium oder die Ausbildung, sondern es sind andere Dinge. Ihr müsst von erfolgreichen Menschen lernen. Und er hat angefangen, uns Seminare mitzufinanzieren. Also wir haben Hälfte immer gemacht. Papa hat, und da sind wir mit 17, 18 haben wir angefangen, aber mit 18 sind wir auf einmal auf ein Verkaufsseminar gegangen. Oder wir sind auf ein Börsenseminar gegangen oder auf ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar. Und jetzt, warum verstehe ich das nicht? Weil mein Vater hat nie in seinem Leben auch nur ein einziges Seminar besucht, aber hat uns das zur Hälfte finanziert und hat mich sogar mit 16 die Rentenversicherung kündigen lassen, um an der Börse zu investieren. Also das sind Dinge, wo ich heute...
Hast du auch nie mit ihm drüber gesprochen? Papa, warum hast du es selber nicht getan und uns dann aber so zielgerichtet dahin geschickt?
Na, ich will mal sagen, durch die vielen Seminare, Trainings und dann auch später eigenen Unternehmen habe ich immer mal wieder versucht, meinen Vater auf eine positive Art in eine Richtung zu bewegen. Aber ich glaube, Lars, du bist ja auch Papa. So ganz leicht ist das nicht immer, von den Kindern Ratschläge anzunehmen. Genau. Und so habe ich bei meinem Vater auch ziemlich die Zähne ausgebissen, so kann man es formulieren.
Das ist interessant, weil das ist ja dann, er wollte euch dann vermitteln über anderen Wege, wie man erfolgreich im Leben wird. Das ist ja genau das Thema dieses Podcasts, interessanterweise. Und ich hatte gestern so eine Schulklasse zu Gast, die dann über verschiedene Dinge gesprochen hat, alles junge Menschen, die in Verlagen arbeiten wollen. Und dann fragte mich einer, sagen Sie, Sie haben doch in Ihrem Podcast so viel erfolgreiche Leute getroffen. Können Sie mal in einem Satz sagen, was ist der Schlüssel, um Erfolg zu machen? Und das Gute ist, ich gebe den Satz jetzt einfach an dich weiter. Gibt es diesen Satz?
Ah, ich glaube, der eine Satz ist es nicht. Aber ich glaube schon, dass der unerschütterliche Glaube an einen selbst, etwas zu schaffen, bei mir kommt auch noch ein sehr hohes Wertesystem dazu, etwas auf der Welt Gutes zu hinterlassen. Und diese Bereitschaft, dafür alles zu geben und eben auch, und ich glaube, das ist bei jedem Erfolgreichen passiert, unzählige Male aufzustehen. Mhm. Ich glaube, das ist das Gesamtpaket, also Wille, eine Richtung, eine Vision, natürlich auch Ehrgeiz und Leistungsbereitschaft und eben auch, ja, Kampfgeist will ich es mal nennen, gegen alle Widersprüche oder auch gegen allen Druck. Und das war ja in meinem Leben auch, als ich mit 16 diese Entscheidung getroffen habe, ich gehe an die Börse. So, natürlich sagt dein Vater dann nicht, super, ich löse den Rentenvertrag und den Bausparvertrag auf, hier ist das Geld, viel Spaß. Riesenkampf. Dann kommt, du machst Abitur, fängst an Jura zu studieren und dann schmeißt du das Studium vorm Examen. Ich glaube, den Kampf braucht man nicht beschreiben, das kann sich jeder Elternteil vorstellen. So, insofern habe ich in meinem Leben gelernt, auch beim Handball in der zweiten Bundesliga, es gibt auf die Mütze und wieder aufstehen ist der sichere Weg. Solange du wieder aufstehst, hast du die Chance, es besser zu machen.
Ich finde interessant, was mal Roger Federer gesagt hat, der berühmte Tennisspieler, der für sein Leben mal ausgerechnet hat, für sein Tennisleben, wie viel Prozent der Punkte er eigentlich gemacht hat. Und ich glaube, es waren 51 oder 52 Prozent der Punkte hat er gemacht, aber 48 Prozent der Punkte hat der andere gemacht. Und wenn man sich das anguckt, dann muss man halt wirklich relativ schnell akzeptieren, dass es ungefähr 50-50 ist mit was klappt und was nicht klappt. Und man darf sich aber davon nicht verunsichern lassen. Ist es das?
Ja, 100%. Ja. Also ich kenne die Statistiken von Michael Jordan, wie viele Würfe er genommen hat und wie viele Entscheidungen er verworfen hat, wie viele Fehlentscheidungen er getroffen hat. Und beim Tennis ist es ähnlich. Die Matches auf diesem High-End-Level in der Weltklasse sind alle ganz eng. Und das bedeutet immer, du hast nur einen kleinen Prozentteil an Vorteil. Das bedeutet aber auch andersrum, gerade beim Tennis. Immer wieder hast du den Punkt nicht gemacht und musst trotzdem im nächsten Ball wieder bei 100% sein und die Überzeugung haben, ich ziehe das Ding durch, der nächste Punkt ist meiner.
Okay, das ist das, vielleicht kann man es da auf den Punkt bringen. Ich fand noch einen Satz schön, ich weiß nicht, von wem der ist aus diesem Podcast, der gesagt hat, mach das, wenn du nichts weißt, mach dann das, was dir am meisten Spaß bringt. Weil die anderen Leute werden merken, dass es dir Spaß bringt. Das hat dann mit der Überzeugungskraft zu tun, die du offensichtlich ja auch gehabt hast, weil du hast dann, verbessere mich bitte immer, wenn ich Quatsch erzähle, du hast dann vor allen Dingen Firmen oder nur Firmen gegründet, wo es um Vermögensberatung ging?
Ja, die hatten alle ordinär mit Geld zu tun. Okay. Also Anlageberatung, Vermögensservice, Versicherungsmakler, Immobilienverwaltung, also alles, was irgendwie in dem Feld Vermögensentwicklung oder Vermehrung sich befindet.
Und wie ist man dann, wenn man 16 oder so jung ist, wie investiert man? Wie versteht man, wie die Börse funktioniert? Oder versteht man das gar nicht? Und ist das einfach nur eine Erfahrungssache und immer wieder ausprobieren? Weil wenn das so wäre, weißt du, wenn es einfach nur wenige Tipps gäbe, wie man mit Geld umgeht, dann müsste ja jeder mit 33 Privatier sein, ist aber nicht. Und selbst die ganzen Banker und Bankberater und alle, die ich kennengelernt habe, die arbeiten ja auch alle noch, obwohl sie ja eigentlich tief in der Materie drin sein müssten.
Naja, ich glaube, man muss zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, Börse umzusetzen als lebensbegleitende Maßnahme. Über ein gut sortiertes Aktiendepot oder über ein ETF-Depot ist das eine und das führt wissenschaftlich und statistisch nachgewiesen dazu, dass wir alle in unserem Leben vermögend werden können. Genau. So. Das andere, was man verstehen darf, ist, es gibt eine Gruppe von Menschen, die in dieser Branche arbeitet. Und wenn ich in die Finanzwelt schaue, in der ich ja viele, viele Jahre eigene Unternehmen hatte, dann kann ich es an meinem eigenen Lebensweg deutlich machen. Ich bin eingestiegen mit 16 an der Börse, dann mit 22 zum Gewerbeamt, Anlageberatung. Das war damals ohne Sachkundenachweis. Du hast einen Schein, 34, weiß gar nicht mehr, CDE, FG oder was, beantragt und bist losgelaufen.
Okay.
Das hat der Gesetzgeber so vorgesehen, so wie es in den 70er Jahren mal bei den Steuerberatern war. So, und mein Gedanke war, weil ich von 16 bis knapp 23 schon gutes Geld an der Börse verdient hatte, das möchte ich jetzt nicht nur für mich haben, sondern das möchte ich auch Kunden geben. Mhm. Und jetzt kam in der Finanzwelt die Erkenntnis und das Verstehen, na, so einfach ist das nicht. Es gibt rechtliche Rahmenbedingungen, es gibt produkttechnische Rahmenbedingungen, es gibt Finanzmarktrahmenbedingungen. Und am Ende, und das war meine Karriere von 22 bis 33 in diesen ganzen verschiedenen Finanzunternehmen, ich schaffe es nicht, so viel Geld beim Kunden zu produzieren, wie ich in meinen eigenen Depots an der Börse produziere.
Warum nicht? Interessant.
Weil eben zum Beispiel, nehmen wir mal einen Investmentfonds als ein Beispiel. 90% der Fondsmanager schlagen ihren Index nicht. Also das heißt, du hast einen Vergleichsindex, den du, wenn du sagst, ich will einen Amerika-Fonds haben, dann würde ich mit meinem Amerika-Fonds den amerikanischen Index schlagen wollen, weil sonst müsste der Kunde mich ja nicht bezahlen. So 90% der weltweiten... Also
in Deutschland wäre es dann, du müsstest besser performen als der DAX.
Zum Beispiel, du hast dann 40 DAX-Titel und wenn du sagst, ich mache einen Deutschlandfonds, also jetzt den Philipp Müller Deutschlandfonds, dann wäre mein Ziel, ich muss besser sein als der DAX, jedenfalls wenn ich ein gewisses ethisch-moralisches Grundgerüst habe, weil sonst braucht mich der Kunde ja nicht bezahlen.
Stimmt.
So, jetzt muss man sich aber das ganz konkret so vorstellen, dass wenn der Fondsmanager in seinem Frankfurter Glashäuschen sitzt oder Turm, wo die meisten Banken und Vermögensverwalter in den oberen Etagen sitzen, dann sieht der, dass die Börse eine realistische Chance hat zu korrigieren. Der wird nicht wissen, ob heute oder morgen, aber er sieht, es wird eng. So, jetzt kommt aber die Regulationsseite und die besagt zum Beispiel bei Fonds, ich darf nur eine Liquiditätsquote von 5% halten. Also ich sitze in meinem Turm, ich weiß, dass die Märkte jetzt zeitnah vermutlich zusammenbrechen, aber ich weiß auch, ich muss mit 95% in meinem Fonds bleiben, weil der Gesetzgeber mich verpflichtet, dem Anleger genau zu sagen, was ich ihm als Produkt gebe und da steht dann drinne Deutschlandfonds. So, und damit hast du, das ist jetzt nur ein ganz kleines Beispiel, wir könnten das für den Bausparvertrag machen, für die Lebensversicherung, Riester, Rürup, für verschiedenste Anlageprodukte. Du hast ein Regelwerk und natürlich eine Gesellschaft, die Geld verdienen möchte.
Okay, und dieses Regelwerk kannst du nur aushebeln, aber bei dir selber. Du kannst halt machen, was du möchtest. Als Kunde, für die Kunden halt nicht.
Exakt, und so bin ich tatsächlich angefangen als Mehrfachvermittler für verschiedene Produkte. Dann bin ich als weitergegangen zum Makler, weil ich am Markt suchen wollte, was die besten Produkte sind. Dann haben wir aufgrund der Größe der Unternehmen sogar eigene Produkte entwickelt. Und am Ende der Kette stand ich da, habe sogar in einer Unternehmensberatung große Versicherungen und Investmenthäuser beraten für Produkte, weil ich dachte, wenn wir die besser machen, dann kriegt der Kunde mehr. Und nach 11 Jahren habe ich erkannt, in der Finanzwelt hast du keine Möglichkeit, Rendite zu erzielen, die du als Privatanleger, wenn du ein bisschen was lernst und ein paar Regeln beachtest, die du erzielen kannst.
Das ist interessant. Dann würdest du eigentlich heute immer sagen, Leute, macht euer Ding selber?
Das ist 100% das, was wir in der Akademie machen, dass wir sagen, übernimm Verantwortung dafür, so wie wir, wenn wir gesund sein wollen, dürfen wir was für den Körper tun. Wenn wir eine gute Beziehung wollen, dürfen wir was für die Beziehung tun. Und wenn wir eines Tages ein wenig vermögend sein möchten, nimm das Geld in die Hand.
Kommen wir gleich zu die Philipp-Müller-Akademie, dann gegründet. Erstmal musst du sagen, mit 33 heißt es dann immer, du bist Privatier geworden. Bist du wirklich dann mit dem Ziel rausgegangen aus der Berufswelt, das war's jetzt, das reicht jetzt, das Geld ist da? Weil offensichtlich war ja so viel Geld da, dazu kommen wir dann auch gleich, dass du deinem großen Hobby Handball was zurückgeben konntest.
Ja, also erstens, das war ein Plan, den ich als junger Mensch von meinem Vater übernommen hat. Es gibt ja so paar Sätze, die man aus dem vom Eltern mit später ins Leben nimmt. Und mein Papa hat immer gesagt, ein erfolgreicher Unternehmer, der geht möglichst früh in Rente, also ins Privatierleben. Okay. Muss man sagen, er selber ist mittellos verstorben.
Ja.
Aber diesen Satz habe ich mitgenommen.
Aber möglichst früh, das erinnere ich auch bei mir zu Hause, möglichst früh war dann so mit Mitte, Ende 50.
Gut, wir haben nicht über ein Alter gesprochen, aber mein Vater hat gesagt, möglichst früh. Und ich habe gesagt, dann machen wir möglichst früh. Und ich habe in Kuala Lumpur im Norden von Malaysia in so einem Dschungel gesessen und habe meine Frau angerufen und habe gesagt, weißt du was, ich habe das mal ausgerechnet, was wir so an Vermögen privat und die Firmen haben. Ich glaube nicht, dass wir das und unsere Kinder und Enkelkinder ausgeben. Ich höre auf.
Das ist mutig, weil ich habe das neu, ich sage jetzt nicht mit wem, mit einem sehr, sehr bekannten Hamburger Unternehmer besprochen, der ein Milliardenvermögen hat und habe genau das gesagt, warum Warum machen Sie das noch? Warum arbeiten Sie noch? Warum arbeiten? Das müsste doch, das reicht doch für Sie, für Ihre Kinder, für Ihre Enkelkinder, für Ihre Urenkel und so weiter. Und da hat er mich angeguckt, ein Vermögen in Milliardenhöhe, und sagt: Herr Heider, wie kommen Sie darauf? Das Geld kann auch ganz schnell wieder weg sein. Da habe ich dann kurz gedacht, okay, das sind so typische Hamburger Kaufleute. Aber dieses Gefühl hattest du gar nicht?
Also erstmal zu dem Milliardär. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass wenn man sehr, sehr breit gestreut, Länder, Branchen, Unternehmen, Investmentklassen, dann glaube ich, ein Milliardär kann nur noch sein Geld verlieren, wenn unsere Weltwirtschaft, so wie wir sie kennen, und unser Finanzsystem abgewickelt wird. Aber das wäre eine eigene Podcast-Folge.
Genau, richtig.
So, das andere ist, ich habe diesen Glaubenssatz von meinem Papa übernommen, ohne ihn zu hinterfragen. Das machen wir ja manchmal als Söhne und Töchter. Und ich muss dann gestehen, ich bin auch gar nicht echter Privatier geworden, weil mein erster Sohn war geboren, unser zweiter war unterwegs und ich habe das erste Nest, sage ich immer, am Stadtrand von Hamburg gebaut. Mit meinem Vater damals zusammen. Ich habe die Planung gemacht. Ich habe sogar mit Verblend gemauert und Yton geklebt. Und ich habe ja nun auf dem Bau bei meinem Papa zwar keine Ausbildung gemacht, aber ich könnte heute schon in vielen Häusern beim Bauen helfen. Und es gab gar nicht die Absicht, es war nur dieser, ich habe den Satz übernommen und ich habe gesagt, jo, jetzt bist du soweit. Ich hätte eigentlich schon früher sogar Schluss machen können, aber jetzt bist du raus. Aber das war nicht das Gefühl, ich arbeite nie wieder.
Okay.
Also ganz im Gegenteil.
Ja.
Meine Begründung ist nicht, dass mein Vermögen am Ende alle ist, was der Milliardär gesagt hat. Mein Gefühl ist eher, ich habe für mich das Rentenkonzept hinterfragt. Wenn man so in naturnahe Stämme guckt, dann ist der Älteste der Häuptling, der Zweitälteste ist der Medizinmann, die Nächstältesten sitzen im Ältestenrat. Also wir haben in unserer westlichen Kultur mit dem Rentenmodell eine Idee, wie unser Leben funktioniert. Ich persönlich werde, solange mein Geist frisch und mein Körper mich trägt, werde ich kein Rentner oder Privatier mehr.
Genau. Also, und dann hast du irgendwann beschlossen, du gründest die Akademie, die ursprünglich in Pinneberg saß, jetzt in Altona, relativ stark gewachsen ist. Was passiert in dieser Akademie? Also Leute wie ich können da hinkommen und können dann was lernen, wie sie reich werden.
Nee, reich, das ist möglich.
Okay.
Das heißt, man natürlich auch eine Frage von Dauer und eine Frage von Startkapital. Aber darum geht es uns auch gar nicht. Also wer uns verfolgt, sieht, das geht nicht so, diese klassischen Klischees, der Porsche, der Ferrari, und du siehst mich jetzt hier auch sitzen.
Und dann schakka, schakka.
Ja, ja, genau. Unsere Ausbildung ist staatlich als Bildungsmaßnahme anerkannt. Wir sind umsatzbefreit, steuerbefreit. Wir sind TÜV-zertifiziert. Es geht wirklich darum, Menschen an die Hand zu nehmen und das, was wir in der Schule, in der Ausbildung, im Studium nicht gelernt haben, das ist das, wofür ich in Deutschland kämpfen möchte, das auch schon seit 15 Jahren tue. Mein Ziel ist es, dass unsere Kinder die Dinge, die ich heute in der Akademie Menschen beibringe, in der Schule beigebracht bekommen.
Da tut sich Deutschland schwer, weil interessanterweise ist ja wirklich der einzige Bereich, der in der Schule komplett ausgeschlossen wird, Medizin zum Teil auch, aber nicht so stark, ist tatsächlich das Thema Geld. Also, ne, so gut wie. Also, ich habe in der Schule, die Frage war irgendwie, also sowas wie, kurz mal, wenn ich da mit jungen Leuten hier bin, die da sagen, mein Patenkind geht aus der Schule raus, steht dann plötzlich da, sagt, wie mache ich das eigentlich jetzt mit, wie versichere ich mich, Krankenversicherung? Was brauche ich denn, Rentenversicherung? Was ist eigentlich das mit diesem ETFs? Wie mache ich eigentlich einen Mietvertrag? Und so, nie gelernt.
Ja, ich würde noch einen Schritt weitergehen, die Finanzthemen, die du ansprichst, 100% bei dir. Aber wir können auch einen Schritt weitergehen, also verkaufen, Rhetorik, eine Rede halten.
Das lernt man bei euch auch?
Das lernt man bei uns nicht, aber wenn wir dabei sind, was im Schulplan aus meiner Sicht vielleicht Einklang finden oder das relevant im Lehrplan sein könnte, dann bin ich der Meinung, da gibt es, also wie sind Menschen glücklich, warum und wie bleiben sie es? Wie bleiben wir gesund? Ernährung, also ich glaube, es gibt schon, oder auch, wie führt man eine gute Beziehung? Was muss man dafür tun? Also was hat man selbst in der Hand?
Stimmt, alles Sachen, die nicht in der Schule,
ich glaube, da gibt es schon ein paar Sachen, die wir lernen könnten als Kinder.
Aber das Ziel, wenn jemand zu euch an die Akademie kommt, ist das Ziel, dass er hinterher rausgeht und dann weiß künftig, wie er mit seinen Finanzen umgeht.
Genau, wir haben mittlerweile über 26.000 Personen ausgebildet in einem einjährigen Programm. Wir sind damit in Europa der größte Anbieter. Und es geht darum, dass Personen zu uns kommen, die sagen, ich habe kein gutes Gefühl mehr, demografische Entwicklung, Sozialsysteme, oder ich möchte eine private Altersvorsorge aufstellen. Oder wie ist das eigentlich, können wir mal durchrechnen, Haus kaufen, Haus mieten, wie finanzieren, Tilgungsaussetzung. Mhm. Also es kommen die meisten Menschen zu uns mit, ich sag mal, sehr normalen Aufgabenstellung. Wir haben natürlich auch die anderen Felder. Ne? Da gibt es Menschen, die mit riesen Millionenvermögen kommen und sagen, ich will mehr draus machen oder ich will schützen. Also es ist wirklich eine schulische Ausbildung am Thema Geld.
Okay, die sitzen dann noch, das ist nicht Einzelberatung, gibt es vielleicht auch? Nee. Es gibt nur immer Gruppen. Das ist richtig wie so eine Volkshochschule zum Thema Geld?
Ja, tatsächlich, unser Mitgliederbereich ist, die Webseite ist geldhochschule.de.
Okay.
Weil ich mit der Gründung des Unternehmens gesagt habe, wenn jemand in Deutschland über eine Einmalwindel spricht, das ist Pampers. Wenn jemand über ein Einmaltaschentuch spricht, ist es Tempo. Und mein Traum ist es seit anderthalb Jahrzehnten, wenn jemand über Geldbildung spricht, ist P&M.
Okay. Was kostet das?
Das geht los mit einem einjährigen Schulungsprogramm. Das sind 3.995 Euro. Das ist ein zweitägiges Seminar und dann 150 Stunden Live-Unterricht über das ganze Jahr.
Wahrscheinlich aber online dann, oder?
Genau. Webinare.
Okay.
So, und dann hast du die Community lebenslang, du hast die Rechentools. Das ist das, was wir damals auch, anders als die meisten Unternehmer mir geraten haben, umgesetzt haben. Ich habe gesagt, ich möchte, dass der Kunde schon vorne eine Art Eintrittsgeld bezahlt, aber dann ist er lebenslang bei uns in der Ausbildung dabei und nicht alle halbe oder einmal im Jahr kommen wieder 3.000, 5.000, 2.000 oder ein Abo-Modell.
Und das Interessante, was du am Ende gesagt hast, dann, ihr wollt ihn dann in die Lage versetzen, dass er all das, was sein Geld anbetrifft, alleine machen kann und eben dann nicht mehr die entsprechenden Bankberater und so weiter braucht, die dann ja auch über die Jahre von all dem, was die machen, immer Geld kassieren würden. Ne?
Dann genau. Und ich kann jetzt mal ein Beispiel aus der letzten Woche mitbringen. Das war für mich persönlich eins der berührendsten. Das ist ein Beamter aus dem mittleren Dienst, der in Hessen Verkehrserziehung gemacht hat und vor ziemlich genau 5 Jahren bei uns in der Ausbildung gestartet ist. Und dann hat er immer über seine Erfolge berichtet. Und in der letzten Woche hat er uns tatsächlich ein Paket geschickt. Da hat er seine Entlassungsurkunde aus dem Beamtendienst gerahmt, hat die Schulterklappen oben dran getackert und das Wappen von Hessen als Polizeibeamter, was man aus der Brust trägt, und hat da drunter geschrieben, 23 Jahre habe ich mit meinem Leben die Freiheit geschützt. Jetzt kann ich sie dank PJM leben.
Krass. Was ist, wenn du sagst, man soll möglichst früh in Ruhestand gehen, nimmt sie das vor, wie viel Geld braucht man, um, sagen wir mal, mit Mitte 50 in Ruhestand zu gehen?
Ja, das hängt natürlich ganz stark davon ab, wie die...
Ja, genau. Also sag mal, normales.
Nein, das kann man... Kann man nicht sagen? Nein,
kann man nicht. Es kann 500.000 Euro sein, es kann 5 Millionen sein.
Ja, wobei ich heute sagen muss, diese Frage kriege ich ganz oft.
Genau.
So dieses Traumleben. Ne? Das, meine Antwort ist, wenn man Börse sauber beherrscht, dann ist ein Betrag von 5 Millionen, der sorgt dafür, dass du... Da kannst du ein utopisches Leben führen.
Mhm, okay.
Aber man muss eine Sache verstehen, was aus meiner Sicht häufig falsch gemacht wird. Leute wollen alles besitzen. Ich bin jemand persönlich, ich gehe mal auf eine Yacht oder mal segeln. Ich habe aber keine Yacht und auch kein Segelschiff. Ich fliege auch manchmal, je nach Terminlage, mit einem Privatjet. Ich habe sogar eine Pilotenlizenz. Ich würde mir niemals einen Privatjet kaufen.
Okay.
So, und da geht es schon los. Möchte ich das alles besitzen als Eigentümer oder bin ich ein Nutzer, die Finca auf Mallorca? Zweimal im Jahr 4 Wochen mieten
oder
8 Millionen ausgeben.
Das heißt, das Einzige, wo man sagt, ein eigenes Haus, das macht schon Sinn. Also wo man permanent drin wohnt und alles andere muss man dann gucken. Und all das, wir hätten uns wahrscheinlich nie getroffen. Du bist immer so, obwohl du ein erfolgreicher Unternehmer bist, unter dem Radar geflogen in Hamburg, obwohl du gebürtiger Hamburger bist, richtig?
Ja.
Unter dem Radar geflogen. Und das änderte sich dann, und da weiß ich noch, wie wir in der Redaktion, wie die Sportredaktion sagte, da gab es Probleme mit dem HSV Hamburg Handball, ne? Die große finanzielle Schwierigkeiten haben. Und dann kam der Kollege und sagte, das hat sich erledigt, das macht der Herr Müller. Und wir, bitte, wer ist Herr Müller? Ja, Philipp J. Müller. Und da ging es ja damals schon, verbessere mich bitte, um 7 Millionen oder so, 7 Millionen Euro. Und dann war die Frage so ein bisschen, so wie damals bei, wie hieß der, Horst Köhler. Wer ist Horst Köhler, als der Bundespräsident wurde? Das musst du erklären. Also du bist Handballer, TSV Ellerbeck hast du früher gespielt, kennt man, sehr, sehr erfolgreiche, immer noch Handballverein, ne? Und hast dann wahrscheinlich beim HSV Hamburg zugeguckt. Und wie bist du da auf die Idee gekommen zu sagen, okay, den helfe ich jetzt mal.
Also
auch mit dem Hintergrund wahrscheinlich zu sagen, das Geld könnte vielleicht auch weg sein.
Ja, das Geld ist weg.
Okay.
Also ist jedenfalls niemand wird einem Handballsport so viele Millionen geben, wenn man die Erwartung hat, dass es wiederkommt.
Okay.
Es gibt bestimmt auch 2 Szenarien, wie das Geld zurückkommt, aber ganz klar, meine in meiner Buchhaltung ist es ausgebucht, so würde ich es mal formulieren. Mhm. Wie entsteht sowas? Naja, also ich habe über einen Kontakt zum Handball, ich war früher regelmäßig in der Halle und habe die Titel gefeiert, die wir ja vor ein paar Jahren mal geholt haben. Habe selber zweite Liga auch ein Jahr gespielt, Regionalliga viele Jahre, zweite Liga war dann der erweiterte Kader. Und eines Tages kam dann der Geschäftsführer auf mich zu über einen Kontakt. Können wir mal essen gehen? Ich brauche Hilfe. So, ich habe noch gar nicht in irgendwelchen Dimensionen gedacht. Ja, und dann kam dann irgendwann, könntest du mit 1 Million helfen? Und dann habe ich gesagt, das kann ich machen. Und eigentlich hat er so ähnlich reagiert wie du, Lars. Er hat gesagt, wer bist du eigentlich? Dich kennt man in Hamburg nicht. Und dann habe ich aber flapsig zu ihm gesagt, du, wenn du das nächste Mal in der Elfi bist, guck mal den Namen, der in der Reihe unter Herrn Kühne steht. Also es ist schon so, dass wir als Familie in Hamburg sehr, sehr viel in den letzten Jahren geholfen haben.
Aber ihr habt nie groß Aufsehens gemacht.
Nein. Das ist, ja, ich meine, wenn du mich jetzt siehst, wie ich hier reingekommen bin, ich glaube, die wenigsten würden das ahnen, was für ein Vermögen dahinter steht. Mir ist es auch nicht wichtig, da in der ersten Reihe zu stehen, aber ich bin wirklich durch und durch Hamburger. Und wenn du mich fragst, warum habe ich das gemacht, ich schätze den Handball, aber ich schätze vor allem in so einer Stadt wie Hamburg, dass wir als Bevölkerung die Möglichkeit haben, Spitzensport, Spitzenkultur, Spitzenmusik zu erleben. Und wenn ich in meinem Leben jetzt gucke, ich bin 77 geboren, ich bin am Stadtrand groß geworden, das war irgendwie so mit Dorffest, Pfingstturnier, Osterfeuer. Und heute erleben wir, dass diese sozialen Lagerfeuer, die gehen verloren. Also in unserer Stadt haben wir natürlich die großen beiden Fußballclubs, ganz klar. Aber wenn man guckt, was danach so los ist in dieser Stadt, und auch die Elbphilharmonie war ja ein super Beispiel für größter Streit. Und ich wünsche mir einfach, dass diese Orte der Begegnung, des unabhängig von sozialer Herkunft, Rasse oder moralischer, ethischer Überzeugung, dieses Miteinandersein, einfach weil wir Menschen sind und begeistert sind für einen Sport, diese Begegnungsstätten, dass die nicht verloren gehen. Und ich habe es selber erlebt, die Freezers, die wir verloren haben.
Muss man erzählen, Eishockey-Mannschaft, die wirklich auf allerhöchstem Niveau gespielt hat in der Barclays, heute Barclays Arena, voll irgendwie Spitze in Deutschland, glaube ich, nie deutscher Meister geworden, aber kurz davor.
Auf Playoffs
und regelmäßig. Playoffs, ne? Und dann plötzlich, bumm, weg. Ja. Komplett weg. Und damit war Eishockey in Hamburg erledigt.
Ja, nehmen wir Football dazu.
Genau.
Die Blue Devils damals. Genau. Ich saß im Volksparkstadion, im alten Volkspark mit 30.000 Menschen gegen eine College-Mannschaft. Es gibt noch Football, aber nicht mehr auf dem Level. So, vom Handball und vom Basketball ist auch bekannt, dass die nicht jetzt auf Rosen gebettet sind, wenn wir auch hart dafür arbeiten. Ich glaube, die Basketballer genauso wie wir Handballer. Aber wo führt das in unserer Stadt hin, wenn wir diese Begegnungsstätten, diese Lagerfeuer und auch für die Gesellschaft noch weiter unten gesehen, Animation von Jugendlichen, die heute zu viel vor Computern sitzen, am Handy sind, die übergewichtig sind, wenn wir über Integration reden. Mir ist kein besseres Tool bekannt als Sport. Keins.
Wobei du hättest da, und ich glaube, das hast du auch kurz überlegt, auch zum großen HSV gehen können. Ne? Doch die Fußballer hätten dich mit großem Arm aufgenommen und hätten das Geld auch gern genommen.
Nee, das kann man so nicht sagen, weil es tatsächlich mehrere Jahre Gespräche gab. Ich wollte Gesellschafter werden.
Okay.
Es gab dann irgendwann auch mal einen Artikel von euch, wo dann wieder Anteile verkauft wurden. Und dann klingelte mein Handy vom Abendblatt, von Mopo und von Bild. Philipp, na, kaufst jetzt Anteile? Ich sag, das Gesamtkonzept, was ich mir gewünscht hätte und was ich der HSV vorgestellt hätte vom Fußball, das passte nicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, gut, ich möchte nicht einfach nur Geld geben und ihr entscheidet, was läuft, sondern wenn ich Geld reingebe, möchte ich auch mein Finanzwissen, mein Unternehmertum reinbringen. Das fiel nicht so auf diesen fruchtbaren Boden und das war für mich fein. Ich bin bis heute mit einem Erik Huber oder Michael Papenfuß im guten Austausch, aber meine Zeit war noch nicht, vielleicht kommt sie, mal sehen.
Welche Rolle hast du jetzt? Ich muss sagen, du hast einmal dem Verein Geld gegeben vor 2 Jahren, das erste Mal. Dann nochmal, in diesem Jahr haben wir gerade vermeldet, da gab es von der Bundesliga keine Probleme, die Lizenz zu bekommen. Das ist das erste Mal innerhalb dieses 3-Jahres-Rhythmus. Welche Rolle hast du da? Du hast jetzt auch Anteile mit Hilfe einer Firma vom HSV Hamburg Handball übernommen, ist das richtig?
Genau. Ja. Ich habe erstmal in Form von Darlehen das Kapital der Handballbetriebsgemeinschaft zur Verfügung gestellt.
Das heißt, da hoffst du schon, dass das Geld wieder zurückkommt? Nee,
warte. Okay. Und diese Darlehen haben wir jetzt in eine sehr langfristige Laufzeit gewandelt. Und die habe ich dann meine Forderung sozusagen gegen den Handball als Eigenkapital in die Gesellschaft eingebracht. Und habe dann, jetzt haben wir wieder das Thema Werte, habe dann gesagt, okay, ich nehme nur in Anführungsstrichen 24,9% der Anteile, um eben keine Sperrminorität zu haben und auch anderen Gesellschaften dann eine gleichberechtigte Partnerschaft zu ermöglichen. Und ansonsten sitze ich gewählt von der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat, auch nicht als Vorsitzender, sondern als einfaches Mitglied, weil ich nicht diese Mäzenenrolle einnehmen möchte. Jetzt ist der Müller an Bord und sagt, hier, so ist die Richtung.
Ist das Risiko immer, wenn da einer ist, der schon mal Geld gegeben hat, dass dann so ein Verein und auch so ein Vorstand und auch ein Team dann sagt, na gut, gut, wenn es ganz eng mal wieder wird, dann Philipp, die Gefahr ist da.
Ja, die Gefahr ist da, aber gebannt.
Okay.
Weil ich sehr klar kommuniziert habe, ich benutze den Begriff jetzt einfach mal, ich bin nicht der Sugar Daddy vom Handball, ich wäre es auch nicht vom Fußball oder von der Elbphilharmonie. Ich bin immer ein Freund von, also man, erstmal muss man ja schon sagen, man findet überhaupt kaum Menschen, die Schulden aus der Vergangenheit bezahlen. Also Geldgeber zu finden, die was aufbauen oder eine Idee, das ist wesentlich einfacher. Ja. Aber dass du jemanden findest, der, ich sag's mal sehr deutlich, den Ramsch der anderen aufarbeitet, das ist schon schwer. So, aber ich habe dann auch klar gesagt, ich bringe mein Unternehmertum, ich bringe mein Netzwerk ein und ich bringe mein Geld jetzt im ersten Schritt mal ein. Aber dann geht es darum, wirklich ein handballerisches, sauber geführtes Bundesliga-Team aufzustellen. Weil Philipp Müller kann morgen tot sein oder einen Unfall haben. Und es ist nichts wert, wenn ich, solange ich hier bin, das hatten wir ja schon mal vor 10 Jahren, solange ich da bin, ist toll und danach
ist
Feierabend.
Genau das Gleiche. Gab schon mal, das war übrigens auch eine Situation, glaube ich, die der große HSV gelernt hat mit Klaus-Michael Kühne. Ich weiß gar nicht, wann Klaus-Michael Kühne zuletzt richtig viel Geld gegeben hat für den Stadionnamen, glaube ich. Aber in der Zwischenzeit hat sich der HSV, und das war auch das Ziel, so ein bisschen emanzipiert. Wie bist du mit der Entwicklung des Handballs in Hamburg jetzt zufrieden?
Ich bin sehr zufrieden. Hätte man mir gesagt, dass ich in 2 Jahren mit dem Team es schaffe, als Gemeinschaft aus Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Präsidium uns so aufzustellen, dass wir tatsächlich jetzt eine Lizenz bekommen, ohne einen bösen Brief oder eine Bedingung, hätte ich 100% für ausgeschlossen gehalten. Ich glaube, wir haben handballerisch wieder eine gute Saison im Mittelfeld gespielt, aber in Hamburg reicht ja nicht eine gute Saison. Das muss man auch ganz klar sagen. Also der HSV vom Fußball hat es geschafft, trotz 7 Jahren Zweitliga den Fußball auch in der Dynamik, die Fußball hat, natürlich zu konsolidieren, beziehungsweise sogar jetzt wirtschaftlich gut aufzustellen. Beim Handball, glaube ich, ist es so, wenn wir perspektivisch eine Rolle in Hamburg spielen wollen und stattfinden wollen, dann musst du irgendwann die Top 5 angreifen. Wir haben das ja damals gehabt, 10.000 Leute in der Halle, Champions League, DHB-Pokal, Meisterschaft, dann ähnlich wie bei den Freezers, dann brennt hier der Baum. Aber wenn du irgendwie auf Platz 12 bis 14 spielst, dann...
Das ist der Nachteil in Hamburg mit dieser Oberdominanz des HSV. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum zum Beispiel Flensburg und Kiel so erfolgreich sind, weil das ist da das zentrale Ding im Sport. Ne? Da konzentriert sich alles, so wie in Hamburg, auf den HSV. Das hat nichts damit zu tun, dass es in der Provinz ist auch ein großes Wort, in kleineren Städten einfacher ist, Handball zu spielen, sondern die Konzentration ist das, was entscheidet. Ne?
Naja, man kann ganz klar sagen, in Flensburg, wenn du als Unternehmer stattfinden willst auf der öffentlichen Bühne, dann bist du bei den Flensburger Handballern.
Genau.
In Kiel hat man gesehen, stellen wir uns mal vor, die Störche wären ein paar Jahre in der Bundesliga geblieben.
Wäre es auch schwierig
dann
gewesen.
Dann wäre es für Kiel deutlich schwer geworden.
Ja.
Und in Hamburg heißt es, wir haben natürlich eine große Stadt, wir haben viele vermögende Menschen, viele erfolgreiche Unternehmen, aber wir haben eben auch eine Vielfalt an Möglichkeiten, dich als Sponsor oder eben auch aus sozialem Engagement, Elfi, Oper, Musikszene, Musicalbühnen, Theaterbühnen, Sportbühnen, du kannst dich, also ich kriege jeden Tag, ich habe eine Mitarbeiterin, die macht nichts anderes als Absagen schreiben, also fast.
Man sieht das irgendwie dann auch, zum Beispiel beim Tennis am Roten Baum, wo dann wirklich in diesem Jahr, glaube ich, 4 Top-10-Spieler dabei waren und trotzdem haben sie auch da das schwer gehabt und dann ist hier jemand wie Alexander Otto, der das unterstützt, also ohne solche Persönlichkeiten geht es da nicht. Ich muss noch auf den Fragebogen, den ich allen zuschicke, kommen, weil ich da eine interessante Sache über dich gefunden habe. Und interessanterweise die Leute, die ich kenne, die dich kennen, mir das gar nicht wiedergespiegelt haben. Du hast da geschrieben, was sind deine, ich glaube, du hast es bei der Frage, was sind die größten Schwächen, hast gesagt, du bist sehr emotional und sehr verletzlich oder unverletzlich. Und ich hätte natürlich gedacht, okay, emotional heißt, der flippt völlig aus. Das ist es gar nicht. Aber da habe ich nämlich niemanden gefunden. Alle haben gesagt, der ist total entspannt, der ruht in sich, der hat irgendwie Wie meinst du das mit dem Emotionalen?
Ja, mit emotional, das geht mehr in diese Richtung der Verletzlichkeit.
Okay.
Also bei mir im Leben, wenn man so die großen Persönlichkeitsmotive nimmt, dann ist bei mir das Beziehungsmotiv wahnsinnig groß. Ich kann mit Menschen Business machen, die ich mag. Und es ist egal, wie viel ich verdienen kann, wenn ich den nicht mag, mache ich kein Business.
Okay. So, und das erkennst du relativ schnell, wenn du jemanden kennenlernst?
Ich glaube schon, dass ich aufgrund der Menge von Menschen, die ich in meinem Leben getroffen habe, relativ gut liege. Man wird natürlich immer mal wieder im Leben enttäuscht. Aber dieses Menschliche, dieses Wertethema, also in der Akademie auch, soziales Engagement, Ethik, Moral, Werte, das ist, glaube ich, eines der Steckenpferde gewesen, warum die Akademie dahin gekommen ist, wo sie ist. Weil die wenigsten Menschen das mit Geld verbinden. Ich meine, der Leumund in Deutschland über Geld, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Was so die Gesellschaft und unsere Kultur, so was mit Geld verbunden wird. Und dann kommt jemand.
Für Geld geht er über Leichen
und genau, so. Und dann kommt jemand, der viele, viele, viele Millionen auch neben dem Handball noch in Hamburg, in der Stadt in den letzten 15 bis 20 Jahren gespendet und sozial engagiert verteilt hat. Und der ist dir noch nie aufgefallen. So, und dann, das ist genau das, was ich mag, dass jemand irgendwann mich anruft und sagt: Sag mal, Philipp, ich habe da nochmal mit zwei Leuten über dich gesprochen. Kannst du mir noch mal ein bisschen was vermögensmäßig oder firmenmäßig oder so, irgendwie bist du bei kaum einem auf dem Radar.
Das Verletzliche heißt dann, du guckst, dass du möglichst mit jemandem, mit dem du nicht gut glaubst, auskommen zu können, keine Geschäfte machst, weil du weißt, dass du verletzlich bist und weil du weißt, dass dich das dann irgendwann persönlich treffen würde.
Nicht ja, also ich würde so weit gehen, dass wenn das auf der menschlichen Ebene gar nicht harmonisch ist, und hier würde jetzt jemand reinkommen und hätte eine ganz, ganz tolle Geschäftsidee, wie wir Hamburger Abendblatt und wir irgendwas machen können. Ich habe aber das Gefühl, das passt gar nicht. Dann, ich bin raus. Das ist einfach, ich höre mir die Idee dann tatsächlich auch nicht an, weil mein Bauchgefühl, und es ist zum Beispiel bei uns in der Akademie, wir haben jetzt, ich glaube, 65 Mitarbeiter. Wenn ich sage, ich glaube, wir haben Geschäftsführer, der das alles operativ macht, ich bin nur noch zwar Geschäftsführer in den Büchern, aber nicht mehr operativ viel tätig. Und als allererstes Einstellungskriterium bei uns ist die Persönlichkeit, nicht die Kompetenz.
Das heißt, du selber, du sagst operativ tätig, das heißt, du selber, wie viel arbeitest du, würdest du sagen, in der Woche?
Ja, die Frage ist, was Arbeiten ist.
Ja, klar.
Also in der Akademie würde ich sagen, im Schnitt sind es 30 Stunden.
Okay.
Dann kommt nochmal mit vermutlich 10 Stunden der Handball. Und vielleicht nochmal mit 10 Stunden die Vermögensverwaltung, also das eigene Vermögen.
Okay.
Und die eigene,
das machst du auch nach wie vor selber und gibst kein Family Office oder irgend sowas?
Nee. Ich bin das Family Office.
Okay. Aber immer noch mit der Ansage, wenn jetzt jemand käme und sagt, Mensch, Herr Müller, hier, 50 Millionen, können Sie das für mich verwalten? Würdest du immer sagen, tut mir leid, geht nicht? Weil
Nein.
Okay.
Das war die Entscheidung mit der Akademie.
Okay.
Ich habe früher für Menschen verwaltet und entwickelt. Und mit der Entscheidung für die Akademie ist, du machst es selbst.
Okay.
Du kannst mir über die Schulter gucken, aber ich werde keinen Euro, es wurde mir auch häufig angeboten von Stiftungen oder teilweise, es gab mal eine lange Diskussion mit einer großen deutschen Bank, will ich jetzt mal sagen, ob ich einen Fonds auflege. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte, dass die Menschen verstehen, dass die beste Person, die sich um ihr Geld kümmert, sie selbst ist und nicht jemand anders.
Hast du den, doch, du hast den Schulleiter wahrscheinlich danach nochmal getroffen.
Bei ja, okay. Habe ich. Und? Ein einziges Mal, weil er leider früh verstorben ist. Und er auch schon relativ alt war,
als ich Abitur gemacht habe.
Aber wir haben uns tatsächlich auf dem Heiligen Geistfeld im Cirque du Soleil, in diesem kanadischen Staatszirkus getroffen. Mitten im Besucherbereich. Er kam auf mich zu und sagte, hallo Philipp. Dann hat er gesagt, darf ich Sie noch duzen?
Okay.
Dann habe ich gesagt, Herr Schmidt, das dürfen Sie. Dann hat er gesagt, ich bin Horst. Da habe ich gesagt, das ist toll, Horst, ich bin Philipp.
Ja.
Dann hat er mich gefragt, wie mein Leben weiter verlaufen ist. Dann habe ich ihn von meinem Firmen erzählt. Dann hat er mich in den Arm genommen und hat gesagt, siehst du, Philipp, das hat der alte Schulleiter gesehen. Aus dir wird eine ganz, ganz tolle Geschichte.
Was hast du für ein Abitur eigentlich gemacht dann? Das klingt ja, als ob es klingt immer so, als ob es so ein 3,8 ist, aber es war wahrscheinlich gar nicht.
Ne? Nein, also dadurch, dass ich Jura studieren wollte, habe ich mir tatsächlich in der 10. Klasse eine ZVS-Info besorgt.
Okay.
Und in der stand, wenn ich in Hamburg Jura studieren will, brauche ich 2,7. Ich habe 2,6 gemacht.
Okay. Also gar nicht so ein schlechtes Abo, aber es ist ja toll, dass es so Schulleiter gibt, die das erkennen. Hast du den im Unterricht gehabt, den Schulleiter?
Nein, gar nicht.
Gar nicht. Nein. Aber woher, also er wusste dann sozusagen durch deine überschulischen, überklassischen Aktivitäten. Was?
Und durch mein schlechtes Benehmen.
Ist das so?
Ja, ich saß das ein oder andere Mal bei ihm, weil ich Dinge in der Schule nicht besonders gut, also nicht schulisch, sondern sozialverhaltenstechnisch nicht gut gemacht habe. Weil ich das, wenn ich das Gefühl hatte, ich fühlte mich ungerecht behandelt, ist heute noch so.
Okay.
Ungerechtigkeit kann ich gar nicht ertragen. Mhm. Und wenn ich das Gefühl hatte, eine andere Person oder ich selbst wurden ungerecht behandelt, dann war mir jedes Mittel recht.
Okay.
Und das musste ich dann lernen, welche Mittel noch legitim sind und welche dazu führen, dass man zum Direktor darf.
Und interessant, dass der Direktor aus diesen Gesprächen diese Erkenntnis gewonnen hat und diese Erkenntnis dann wahr geworden ist. Philipp, es war unglaublich interessant. Ich lade dich in 10 Jahren, glaube ich, spätestens oder in 5 Jahren nochmal ein, weil ich habe das Gefühl, da tut sich einiges und man nimmt mit, auch als Erfolgsgeheimnis, diese Idee zu sagen, es gibt irgendwann den Moment, wo man aufhört zu arbeiten, da fragt man sich, warum muss es diesen Moment geben? Also, weil wenn man das sich so sehr wünscht, dann muss man sich doch eigentlich in dem Moment hinterfragen, so ähnlich wie der Beamte, den du vorhin genannt hast, ob der Job vielleicht der richtige ist oder nicht.
Das ist tatsächlich meine Einstellung, die ich oft in unseren Trainings vermittle, dass ich sage, wenn mich auch ein junger Mensch fragt, such dir etwas, hast du vorhin zitiert von einem anderen Gesprächsteilnehmer, such dir etwas, was du liebst, wo du Spaß dran hast, und ich würde diesen Satz noch um einen Satz ergänzen, lerne damit zu monetarisieren. Mhm. Also tue, was du liebst und lerne, wie du damit Geld verdienen kannst, denn das ist in unserer heutigen Zeit vielleicht das größte Geschenk. Man kann wirklich fast mit jeder Tätigkeit, durch Internet, durch Globalisierung, durch modernste Vertriebsstrukturen, kann man lernen, einen gewissen Überschuss zu erzielen. Und das ist das, was ich den Leuten sage. Wenn du die Hälfte deiner Lebenszeit, die du wach verbringst, in einem Beruf bist, den du nicht magst, für mich wäre das ein verschenktes Leben.
Besser kann man diesen Podcast nicht beenden. Vielen Dank.
Lars, ich danke dir.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.